Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg.
Folge 11, Brüder zur Sonne, zur Einheit. Der Neuaufbau der Gewerkschaftsbewegung in Südbaden. Mit dem Einmarsch der französischen Truppen im April 1945 standen viele Betriebe in Südbaden plötzlich herrenlos da. Besitzer, Direktoren und Betriebsleiter hatten die Flucht ergriffen, weil sie sich als Wehrwirtschaftsführer und Parteigänger des Nationalsozialismus diskreditiert hatten und die Rache der Sieger fürchteten. So kam es, dass die Belegschaften, unterstützt von technischen Fachkräften, zerstörte Anlagen und Maschinen instand setzten und die Produktion selbst wieder ankurbelten. Interessante Produkte entstanden. Aus Stahlhelmen wurden Kochtöpfe oder Schöpfkellen, aus Granatenhülsen entstanden kleine Heizöfen. An der Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Produktion hatten die Interessensvertreter der Arbeitnehmer großen Anteil. Betriebsräte, Vertrauensleute und Gewerkschafter kehrten in die Betriebe zurück, aus denen sie zum Teil durch die Nazis verjagt worden waren. Sie, deren Warnungen vor Hitler von den Arbeitskollegen nicht oder zu wenig beachtet worden waren, wurden nach dem Krieg als Autoritäten mehr aus schlechtem Gewissen respektiert als geschätzt. Sie hatten schließlich auf grausige Weise Recht behalten. Aber auf sie hörten, zumindest in den ersten Nachkriegsmonaten, ganze Belegschaften. Auch außerhalb der Betriebe begannen die überlebenden Arbeiterfunktionäre mit dem Aufbau neuer Strukturen. Bereits am 2. Mai 1945 übernahmen in Freiburg Antifaschisten aller politischen Richtungen das ehemalige Haus der Arbeiterwohlfahrt in der Markgrafenstraße, das die Nazis zum Braunen Haus umfunktioniert hatten. Die Gewerkschafter gehörten zum gleichen antifaschistischen Kreis, der als antifaschistische Aufbaugruppe die kommunale Verwaltung übernahm. Maßgebliche Arbeitervertreter der ersten Stunde waren die Gebrüder Heinrich und Paul André, Alfred Müller, Eduard Spindler, Franz Zähringer, Johann Zimmer, Karl Krohn, Franz Geiler, Philipp Marzloff, Fritz Schieler, Peter Kappes, Richard Knobel und Wilhelm Engler. Sie repräsentierten das alte Parteienspektrum der früheren Zeiten. Marzloff und Kappes wurden für die Sozialdemokraten, Alfred Müller für die Kommunisten, außerdem im November 1945 von der Besatzungsmacht als Stadträte in Freiburg ernannt. Der Sozialdemokrat Franz Geiler wurde zweiter Bürgermeister, Philipp Marzloff Präsident des Landesarbeitsamtes. Bereits am 15. Juli 1945 hatte die französische Besatzungsmacht einen Schlichtungsausschuss für Arbeitsstreitigkeiten beim Arbeitsamt Freiburg eingerichtet. Der paritätisch aus Unternehmern und Gewerkschaften zusammengesetzte Ausschuss hatte laut Verfügung der Militärregierung folgende Aufgabe:
Um in gerechter Weise Meinungsverschiedenheiten und Schwierigkeiten zu regeln, die sich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hinsichtlich der Anwendung der Gesetze über den Arbeitseinsatz ergeben könnten, ist zwecks Prüfung solcher Fragen die Bildung eines Schlichtungsausschusses beim Arbeitsamt Freiburg beschlossen worden.
Dem Schlichtungsausschuss gehörten von Arbeitgeberseite unter anderem die Nähseitenfabrikanten Metz und Gütermann, der Bauunternehmer Brenzinger, der Maschinenfabrikant Reimann, sowie Vertreter der Firmen Hellige, Herder und der Deutschen Bank an. Die Arbeitnehmer wurden unter anderem von Fritz Schieler, Paul André, Josef Weber und Peter Kappes vertreten. Die Bildung von Parteien und Gewerkschaften blieb jedoch durch Besatzungsrecht zunächst verboten. Nur die katholische Kirche hatte zunächst uneingeschränktes Publikations- und Versammlungsrecht. Erst am 10. September 1945 erlaubte die französische Besatzungsmacht in der Verordnung Nummer 6 die Bildung von örtlichen Gewerkschaften. Eine Ausdehnung über den Rahmen eines Ortes hinaus war streng verboten. Für den Aufbau der Gewerkschaften wurden strenge Prinzipien verkündet. Es mussten örtliche Gründungsausschüsse gebildet, ein Vorstand auf demokratischer Basis gewählt, ein Statut erarbeitet und ein Protokoll zur Genehmigung bei der Militärregierung eingereicht werden. Ein übergreifender Dachverband wurde von der Besatzungsmacht zunächst abgelehnt, aber es musste unbedingt eine Angestelltengewerkschaft gegründet werden, obwohl die deutschen Gewerkschafter die Organisation nach dem Prinzip ein Betrieb, eine Gewerkschaft aufbauen wollten. Das heißt, ohne die Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern. Der französischen Besatzungsmacht hingegen schwebte vor, dass sich in ihrer Zone die Gewerkschaften wie in Frankreich syndikalistisch aufbauen sollten. Das hätte bedeutet, dass in einem Betrieb alle weltanschaulichen Richtungsgewerkschaften um Mitglieder und Funktionen konkurriert hätten. Dieses Prinzip ist für die Arbeitgeber insofern von Vorteil, als sie der Zersplitterung der Arbeiterschaft fördert und die Möglichkeit eröffnet, die einzelnen Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen und Betriebsvereinbarungen gegeneinander auszuspielen. Im November und Dezember 1945 fanden dann die Gründungsversammlungen von 12 Einzelgewerkschaften in Freiburg statt. Die Teilnehmer der ersten Zusammenkunft, die die Gewerkschaft Druck und Papier in der Gaststätte Harmonie in der Grünwälder Straße aus der Taufe heben wollten, wurden allesamt zunächst von einer französischen Militärpatrouille verhaftet, weil die Genehmigung der Versammlung nicht von oben nach unten durchgedrungen war. Gegründet wurden folgende Einzelgewerkschaften.
Die Gewerkschaft der Chemie- und Fabrikarbeiter.
Die Gewerkschaft der Metallarbeiter.
Die Gewerkschaft der Holzarbeiter.
Die Gewerkschaft der Nahrungsmittel- und Getränkearbeiter.
Die Gewerkschaft der Textil- und Bekleidungsarbeiter.
Die Gewerkschaft der Gemeinde- und Staatsarbeiter.
Die Gewerkschaft der Verkehrs- und Transportarbeiter.
Die Gewerkschaft der Bauarbeiter.
Die Gewerkschaft der Eisenbahner.
Die Gewerkschaft der Musiker und verwandter Berufe.
Die Gewerkschaft der Angestellten.
Die Gewerkschaft der Post- und Polizeibeamten.
Kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Leeres Wort des armen Rechte, leeres Wort des reichen Pflicht.
Die Gründung der letztgenannten Gewerkschaft wurde von der Militärregierung untersagt, bis zur endgültigen Entnazifizierung der Behörden. Anfang 1946 zählten die Freiburger Gewerkschaften gerade einmal 6.000 Mitglieder. Gewerkschafter saßen jedoch auf wichtigen Posten. Der Vorsitzende der Metallarbeitergewerkschaft Eduard Spindler resümiert in einem 1946 erstellten Bericht:
In wirtschaftspolitischer Hinsicht ist es uns gelungen, das Badische Arbeitsministerium, das Wirtschaftsministerium, das Landesarbeitsamt und den politischen Arbeitseinsatz von unseren Kollegen zu besetzen. Auch örtlich sind eine Reihe von maßgebenden Posten in unserem Besitz. Zurzeit sind wir dabei, die Industrie- und Handelskammer zu besetzen.
Dass die demokratische Aufbauarbeit dennoch kein leichter Prozess war, verdeutlicht derselbe Bericht. Er setzt sich kritisch mit dem Verhältnis zur Besatzungsmacht auseinander.
Es muss noch viel getan werden, um wieder einigermaßen gesunde Verhältnisse zu schaffen, da wir bei der französischen Besatzungsbehörde wenig oder gar kein Verständnis finden. Angefangen bei der Ernährung haben wir die schlechteste Quote in ganz Deutschland. Über 700 Kalorien täglich sind wir seit Januar noch nicht hinausgekommen. Die Untergrundbewegung erhält durch die Kurzsichtigkeit oder durch die bewusste Interessenlosigkeit der Besatzung verstärkten Auftrieb.
Selbst die Entfernung von Nazis aus hohen Positionen verlief zwischen deutschen Antifaschisten und französischer Besatzung nicht reibungslos. Spindler konstatiert bitter:
Während wir, die Gewerkschaften und die Linksparteien, uns die größte Mühe geben, die städtischen und staatlichen Behörden sowie die Wirtschaft von narzisstischen Elementen zu säubern und mit einwandfreien und politisch nicht belasteten Gegnern der Nazi-Bewegung zu besetzen, stellen sich sehr oft französische Dienststellen vor belastete Elemente und nehmen sie in Schutz und unterstützen sie mit Dingen des täglichen Lebens, worunter der größte Teil der Bevölkerung zu leiden hat.
Oft, so Spindler, tauche in den Reihen der Gewerkschafter die Frage auf, ob es sich denn überhaupt lohne, um den Auf- und Ausbau eines demokratischen Staates zu kämpfen, angesichts dieser massiven Behinderungen. Der Gewerkschafter wollte indes die Flinte noch nicht ins Korn werfen.
Hoffen wir, dass durch die baldige Genehmigung einer Zivilregierung diesem Missstand ein Ende bereitet wird und der Glaube an eine wahre Demokratie wieder mehr Achtung gewinnt.
Wenigstens konnten die Gewerkschaften im Jahre 1946 wieder ihren Feiertag, den 1. Mai, begehen. Allerdings, so ordnete es die französische Militärregierung an, ohne rote Fahnen und mit tänzelnder Marschmusik anstelle von Arbeiterliedern. Im Juni 1946 erschien dann die erste Ausgabe des Mitteilungsblatts für die Gewerkschaften in der französisch besetzten Zone Badens, der Badische Gewerkschafter. Im Leitartikel der ersten Ausgabe heißt es:
Die Gewerkschaften, die als erste durch das Nazi-Regime unterdrückt wurden, weil sie für dasselbe die größte Gefahr darstellten, werden und müssen in Zukunft ihren gesamten Einfluss auf das ganze Wirtschaftsleben so ausüben, dass die Werktätigen, auf deren Schultern doch die Hauptlast für den Wiederaufbau auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet liegen wird, zu dem ihnen zustehenden Recht kommen. Die Einheit der in den Gewerkschaften ohne Rücksicht auf politische und religiöse Bindung zusammengeschlossenen Werktätigen ist dafür der beste Garant.
Aus den Erfahrungen der Weimarer Republik wollten die Gewerkschafter nach dem Zweiten Weltkrieg gewichtige Lehren ziehen. Die Organisation der Arbeitnehmer sollte überparteilich sein. Die Zersplitterung der Arbeiterbewegung in sozialdemokratische, christliche und kommunistische Richtungsverbände sollte unbedingt vermieden werden. Die gewerkschaftliche Einheitsbestrebung deckte sich mit der auf politischer Ebene. Sozialdemokraten und Kommunisten, insbesondere diejenigen, die gemeinsam in KZ und Gefängnissen gesessen hatten, wollten die Spaltung der Arbeiterbewegung überwinden und eine gemeinsame sozialistische Einheitspartei gründen. Sehr bald jedoch wurden die Unterschiede in Weg und Ziel erkennbar. Während die parteipolitische Einheit scheiterte, blieben jedoch die Gemeinsamkeiten im gewerkschaftlichen Bereich längere Zeit bestehen. Und das lag auch an den mittlerweile durchgeführten Wahlen für Betriebsräte und Vertrauensleute. Die Belegschaften wählten allerdings zum Teil Interessensvertreter, die das reale Kräfteverhältnis in den Betrieben nicht widerspiegelten. Zum Beispiel im größten Freiburger Betrieb der Rodia Seta. Mit Sicherheit gab es dort sehr wenige Kommunisten, lange Zeit jedoch einen kommunistischen Betriebsratsvorsitzenden. Die kommunistischen Gewerkschafter standen zweifellos im Ruf, gegenüber den Unternehmern kompromisslose und harte Interessensvertreter für die Arbeiterschaft zu sein. Die Arbeiter benutzten die Kommunisten sozusagen als Belzebuben gegen ihren natürlichen Gegner, die Unternehmer, die sich zudem durch ihre Unterstützung der Hitlerpartei diskreditiert hatten. Die Kommunisten ihrerseits überschätzten die Zustimmung bei betrieblichen Wahlen und Versammlungen. Sie ließen sich per Akklamation Resolutionen für die Enteignung der Kriegsverbrecher, für die Einheit der Arbeiterklasse, für den Weltfrieden oder irgendeinen beliebigen Anlass liefern und legten diese Resolutionen im parteipolitischen Kampf als Beleg für ihre Stärke aus. Dies sollte sich bald als Irrtum herausstellen. Zudem bekamen die badischen Sozialdemokraten vom Büro Schumacher, das sich als Führungszentrum der SPD in den Westzonen etablierte, sehr bald die Order, sich gefälligst gegen den starken Einfluss der Kommunisten in den Gewerkschaften zur Wehr zu setzen. Der Kalte Krieg sollte gegen Ende der 40er Jahre auch die Gewerkschaften erreichen.
Wann wir schreiten, Seit an Seit und die alten Lieder singen. Und die fühlen wir, es muss gelingen, mit uns in die neue Zeit.
In der Gründungsphase dominierte jedoch der Wille zur Einheit. Am 30. Dezember 1946 beschlossen die Vorstände der mittlerweile konsolidierten Einzelgewerkschaften die Bildung des Badischen Gewerkschaftsbundes, BAGB. Am 1. und 2. März 1947 fand die Gründungsversammlung statt. Der Badische Gewerkschaftsbund repräsentierte 9 Einzelgewerkschaften mit 60.000 Mitgliedern in 22 Ortskartellen. Der erste Gewerkschaftskongress, genannt Bundestag, am 19. Juli 1947 in Freiburg, wählte als ersten Vorsitzenden den Sozialdemokraten Wilhelm Reibel, als zweiten Vorsitzenden den Kommunisten Max Faulhaber und den Christsozialen Josef Vogel als dritten Vorsitzenden. Mit der Schaffung organisatorischer Strukturen waren die Gewerkschaften gerüstet für die kommenden Auseinandersetzungen um ein Betriebsrätegesetz, um betriebliche und außerbetriebliche Mitbestimmung, für Tarifauseinandersetzungen und den Kampf für humane Arbeitsbedingungen. Den Kampf um die grundlegende Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel jedoch nahmen die Gewerkschaften trotz verbal-radikaler Programmatik nicht auf. Das Privateigentum an Produktionsmitteln wurde unter dem Schutz der französischen Besatzungsmacht nicht zur Disposition gestellt. So wurden nach und nach mit den alten kapitalistischen Besitz- und Eigentumsverhältnissen auch die dazu passenden politischen Strukturen geschaffen. Die Einheitsgewerkschaft war nicht in der Lage, ein anderes politisches und Wirtschaftssystem auf gemeinwirtschaftlicher Basis durchzusetzen.